Alles denn. Gut, wunderbar. Du kannst mich ruhig ein bisschen lauter machen. Ich werde heute nicht irgendwelche, keine westafrikanischen Dämonenaustreibungen heute hier durchführen. Okay, gut, sehr schön, wunderbar. Ich wünsche einen schönen Abend. Moin, moin, alle miteinander. Kommt schon mal. Okay, mein Name ist Sven Godau. Ich bin Pastor in der Christusgemeinde in Bramfeld und seit 20 Jahren Pastor in Hamburg.
Ich heiße Maike Volkmann. Ich bin aus der Christusgemeinde Barmbek Nord und bin dort seit der Gründung Mitglied. 11 Jahre.
Wir werden heute was zum Thema Leid machen und was qualifiziert uns? Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich in erster Linie mein Job. Einfach das, was ich so über die Jahre hinweg mit Leuten gelernt habe, was ich mit Leuten gearbeitet habe. Dann gibt es natürlich auch eine eigene Biografie. Also wer über 30 ist, hat ja schon in der Regel irgendwas erlebt. Jetzt bin ich 48. Das ist schon nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, das, was andere Leute in meinem Leben aufzählen würden, ist, dass mein Vater gestorben ist, als ich 12 bin und dass wir einmal eine Totgeburt hatten. Das sind, glaube ich, so die beiden einprägsamsten Einschnitte, die irgendwie was mit Leid zu tun hatten in meinem Leben.
Was qualifiziert mich, zu diesem Thema zu sprechen? Ich nehme eine Erfahrung, die ich erlebt habe, die uns letztes Jahr passiert ist. Wir sollten genau vor einem Jahr unser 4. Kind bekommen. Und in der 22. Schwangerschaftswoche stellte sich dann heraus, dass unser Kind nicht normal gewachsen ist. Wir bekamen dann daraufhin ziemlich zeitig einen Termin im Pränatalzentrum, um eine genaue Diagnostik vorzunehmen. Und dort konnte man noch nicht so genau sagen, wie es weitergeht, aber es war auf jeden Fall klar, dass er schwer krank sein würde. Und in der 24. Woche hatten wir dann einen erneuten Termin und dort stellte sich eben heraus, dass unser Sohn so krank ist, dass er nach der Geburt nicht lebensfähig sein wird. Und wir erlebten eben ganz plötzlich unerwartetes Leid, was völlig unmittelbar über uns hereinbrach. Und für uns als Ehepaar war klar und auch für uns als Familie, dass wir Simon, so hieß unser Sohn, sein Leben nicht vorzeitig beenden würden, sondern dass wir ihn natürlich so lange austragen würden, wie lange Gott uns ihn schenken würde und wie lange er vorgesehen hatte, Simon am Leben zu lassen. Und in diesen 12 Wochen nach der Diagnose, in denen Simon noch in meinem Bauch lebte, könnt ihr euch vorstellen, erlebten wir natürlich alle möglichen Gefühle von Trauer, Angst, Verlust, Schmerz, manchmal alles gleichzeitig, manchmal nacheinander. Und am 9. Juni ist er dann letztes Jahr geboren worden in der 36. Woche und er kam als wohlgenährter, glücklicher und viel geliebter Sohn auf die Welt, 30 Minuten nach seiner Geburt. Verstarb er dann in unseren Armen. Er ging nach Hause zu seinem Vater im Himmel. Wir waren unmittelbar dann in einen Prozess der Trauer hinein katapultiert, der mich vielleicht ein wenig qualifiziert, darüber zu berichten, wie wir mit Leid umgehen können.
Vielen Dank. Gut, ich mache jetzt erstmal alleine weiter. Du kannst dich erstmal nochmal wieder hinsetzen und dann sehen wir weiter. Also bei mir sind das jetzt 6 Seiten, was bei euch am Ende nur 2 DIN A4 Seiten sein werden, die ihr bekommt, wenn ihr wieder rausgeht. Das heißt, alles, was ich auf meinem Zettel stehen habe, habt ihr auf eurem Zettel später auch stehen. Ihr müsst also jetzt nicht irgendwie großartig mitschreiben oder irgendwie sowas. Nur ich lebe ein bisschen davon, dass ich so ein bisschen sehe, wie die Leute reagieren, sonst weiß ich nicht, was ich sagen soll, weil ich dann immer nicht weiß, ob die Leute mir zuhören. Und wenn hier 80 Leute aufs Papier gucken, währenddessen ich rede, werde ich wahnsinnig. Das ist eines der Gründe, warum ich auch mit PowerPoint so meine leichten Schwierigkeiten habe, wenn die Leute immer 4 Meter an mir vorbei gucken, wenn sie mir zuhören. Das ist auch irgendwie nicht so ganz meins. Gut. Was ist Leid eigentlich? Also erstmal ist Leid ja ein Schmerz, der entsteht, weil ich in etwas lebe, was ich nicht leben möchte. Ein Schmerz, der entsteht, weil ich in etwas lebe, was ich nicht leben möchte. Ist also etwas sehr Subjektives. Es mag Leute unter uns geben, die es als leidvoll erfahren würden, wenn man sie aus ihrer Wohnung rausklagt und sich dann in einer Einzimmerwohnung irgendwo am Rande der Stadt wiederfinden. Für jemand, der in einem Slum irgendwo in Maputo groß geworden ist, könnte eine Einzimmerwohnung am Rande der Stadt die Erfüllung aller Wünsche sein. Leid ist etwas zutiefst Subjektives. Leid hat Bilder. Verhungernde Kinder. Ich denke, wenn ich das Wort sage, dann ploppt bei den meisten von uns irgendwie ein Bild auf, das wir mal gesehen haben. Ums nackte Überleben kämpfende syrische Flüchtlinge. Ein nach einem Tsunami verwüsteter Küstenort. So betrachtet geht es uns also gut. Unser Alltag produziert solche Bilder in aller Regel nicht. Die letzte schwere Naturkatastrophe, die uns heimgesucht hat, da waren die meisten von uns noch nicht geboren. Hamburg 1962, oder? Also das ist schon eine ganze Ecke her. Also gibt es bei uns als Leid eigentlich nur, das stimmt nicht ganz, die schwere ärztliche Diagnose. Also wenn wir über Leid nachdenken, dann vermischt sich das ganz stark in unserer Kultur mit der Frage nach dem Umgang mit Krankheit. Aber das wird heute nicht mein Thema sein. Wir werden heute nicht in erster Linie fragen, wie gehen wir mit Krankheit um, sondern wie gehen wir mit Leid um. Denn die anderen Leiterfahrungen, die sind ja irgendwie selbst gewählt. Eine kaputte Ehe, schwierigste Kinder, irgendwas muss man falsch gemacht haben, sonst wären die Kinder ja nicht so. Zu pflegende Angehörige, selber schuld, könntest du ja auch abschieben in irgendein Heim oder weiterempfehlen in ein Heim. Hilfsbedürftig sein, irgendwo bist du mal falsch abgebogen, sonst wärst du ja nicht hilfsbedürftig. Mangelnde Hingabe an Gott und seine Gebote. Also eigentlich alles bis auf schwere Krankheit steht immer auch in der Chance oder in der Gefahr, dass ich selber oder andere das, was ich erlebe, einordnen als, naja, hättest du dich ein bisschen besser angestrengt, ein bisschen mehr investiert, hättest du nicht so eine blöde Entscheidung getroffen, dann würde es dir heute besser gehen. Also ihr merkt schon, ne? Bei der Leitthematik schwingt immer auch irgendwie sowas mit von Bewertung, von wie beseelsorge ich eigentlich mein eigenes Herz? Wie gehe ich damit um, dass es anderen Leuten schlecht geht? Wie gehe ich damit um, dass es anderen Leuten gut geht? Auf dem Zettel, den ihr bekommt, gibt es kursiv gedruckt ein paar Fragen, die ihr dann zu Hause euch gern nochmal in Ruhe irgendwie zu Gemüte führen könnt. Einfach in der Hoffnung, dass das, was wir hier jetzt miteinander sprechen, nicht nur über euch rüberläuft, sondern dann anhand dieser Fragen in euch auch nochmal weiteres Beschäftigen möglich machen. Wenn Hauskreise das machen wollen, ist vielleicht auch das eine Möglichkeit. Okay. Leid ist nicht objektivierbar. Also man könnte nicht sagen, du leidest mehr als ich. Ich leide mehr als du oder irgendwie sowas. Es gibt ja manchmal einen morbiden Wettkampf um Aufmerksamkeit. Es lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Also das verbindet ja an dieser Stelle Maike und mich, dass wir an dem Thema Todgeburt beide irgendwie so unsere Erfahrung gemacht haben. Und an dem Thema kann man das immer gut illustrieren, dass ein totes Kind ja durch keins aufgewogen werden kann. In der Hiob-Geschichte bekommt Hiob, nachdem das Leid beendet ist, alles Mögliche doppelt wieder, aber er bekommt nicht doppelt so viele Kinder. Man kann Kinder offensichtlich nicht, man kann Menschen offensichtlich nicht gegeneinander aufwiegen. Leid ist nicht objektivierbar. Und Leid will eigentlich keiner. Also, wer will schon leiden? Und wer will schon andere leiden sehen? Unsere ganzen Werkzeuge sind total begrenzt. Und jetzt ist so die Frage, wie können wir unseren Werkzeugkasten irgendwie so ein bisschen füllen? Und das werden wir heute Abend hoffentlich auch so ein bisschen tun. Ein Werkzeug, das wir verhältnismäßig schnell rausholen und was ich hoffe, dass wir vielleicht für immer im Kasten lassen, ist: Mach doch dies und das. Mach doch dies und das. Wenn es dein eigenes Leid wäre, dann könntest du das vielleicht tun. Ob du es, wenn du in derselben Situation wärst, das dann auch wirklich schaffen würdest und tun würdest, das weißt du ja gar nicht. Du hast keine Ahnung. Du kannst Leid nicht virtuell komplett durchspielen. Ich glaube, dass das ein typischer Reflex ist, der uns auch Leid vom Leib halten will. Wir wollen Probleme lösen. An dieser Stelle sind Männer vielleicht noch ein bisschen gefährdeter als Frauen. Obwohl, wenn ich mir so manchmal angucke, wie so ein Vierer-, Fünfer-Frauengruppen eine Frau so ihr Herz ausschüttet und dann die anfangen zu feuern, dann ist das zwar in der Form anders, aber auch so, wie Männer manchmal auf Leid reagieren. Das ist ja eine der ganz starken Geschichten in der Hiob-Sache, dass die Freunde zu Hiob kommen und das Spannende ist, dass sie warten, bis Hiob anfängt zu reden. Eine Woche lang sitzen sie da. Und dann fängt Hiob an. Zuhören ist eine Kunst. Okay, bis hierhin ist das eigentlich alles ganz einfach, nicht wahr? Also bis hierhin ist das so die Vorrede. Ich würde gerne mit euch einmal so zur äußerst schwierigen Seite gehen. Ja, also es gibt ja so eine Seite von Leid, die ist sehr, sehr kompliziert. Nämlich das sichere Wissen, dass es eine Linie gibt, die, wenn Gott mich die überschreiten lässt, dann werde ich scheitern. Jeder von uns hat eine Spannkraft, die irgendwann ihr Ende findet. Jeder von uns hat einen Punkt, an dem er einfach nur noch zerbricht. Jeder von uns. Ausnahmslos. Im Vaterunser gibt es eine Bitte, die ich theologisch für falsch halte. Da heißt es nämlich, bewahre uns vor dem Bösen. Ja, führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Also erstens bewahrt uns Gott ja nicht irgendwie vor dem Bösen. Wir sind ja in einer Welt, in der Böses offensichtlich passiert und es offensichtlich nicht an der zu wenig, also an der zu geringen Menge an gesprochenen Vaterunser-Gebeten liegt. Davon hat diese Welt schon ein paar Milliarden gehört. Dass das Böse irgendwie kommt, Böses kommt und er führt uns ja eigentlich nicht in Versuchung. Die Schrift ist an dieser Stelle sehr eindeutig, dass von ihm keine Versuchung kommt. Jakobusbrief zum Beispiel. Immer wenn ich das bete, übersetze ich mir das in meinem Kopf so. Führe mich in nichts hinein, was mich überfordert. Gott, bitte achte doch auf meine Grenze. Hilf mir, dass ich nicht in was hineingeführt werde oder mich führen lasse oder ich mich führe, was mich zerbricht, was mich überfordert. Offensichtlich hat er bis jetzt mein Gebet erhört. Aber ich kann nicht garantieren für morgen und übermorgen. Deswegen ist es gut, dass wir bei diesem Gebet bleiben. Es gibt eine Ecke des Leides, wo jeder von uns aufgeben würde. Wo jeder von uns nicht mehr könnte. Das weiß Gott und deswegen passt er auf uns auf und lässt uns über diese Grenze nicht rübergehen. Es gibt in den Endzeitreden Jesu im Matthäusevangelium diese Aussage von Jesus, wo er sagt, dass die Zeit aber verkürzt wird, weil sonst niemand treu bliebe bis ans Ende. Das ist eine Aussage, ne? Das hilft, finde ich auch, wenn man so in den Spiegel guckt, dass man weiß, also ich würde es nicht bis ans Ende schaffen. Wenn Gott nicht vorher irgendwie Schluss macht, dann würde ich es nicht bis ans Ende schaffen. Das finde ich ist so eine äußerste Kante. So eine äußerste Kante ist beim Thema Leid auch der Suizid. Der Suizid ist ja die Erklärung, ich schaff's nicht. Ich werde es nicht hinkriegen. Es gibt, denke ich, beim Thema Suizid ein weites Feld. Viele Suizide sind letztlich Ausdruck einer Krankheit, sind letztlich Ausdruck einer psychischen Störung. Aber ich muss das ernst nehmen, dass es Leute gibt, die manchmal mit sehr klar analytischem Denken, Handeln und so weiter an einen Punkt kommen, wo sie sagen, für mich ist die beste Option, mir das Leben zu beenden. Jetzt geht es mir so als Christ, dass ich sage, mein Leben gehört nicht mir, deswegen darf ich es nicht beenden. Steht nicht in meinem Recht. Aber es gibt irgendwie offensichtlich, ich sag mal so, die dunklen Seiten des Leides. Die sind so dunkel, da wollen wir gar nicht so richtig rein. Aber wenn wir über Leid reden, dann muss uns klar sein, dass wir nicht über Pillepalle reden. Zur äußersten Grenze des Leides gehört auch irgendwie dazu, ich danke für diesen Hinweis, also ihr dürft alle eure Handys ausstellen, also bis auf die natürlich irgendwie verzweifelte Kinder zu Hause haben und erreichbar sein müssen, das ist eine andere Frage, ne? Die äußerste Grenze des Leides für uns Christen ist auch, dass wir uns etwas nehmen, von dem wir wissen, dass wir es nicht nehmen dürfen, nicht nehmen sollen. Wenn man so will, der geistliche Selbstmord. Wir steigen aus dem von Gott uns zugewiesenen Lebensraum und sagen nein, wie ein dreijähriges Kind, schmeißen wir uns auf den Boden, stampfen und wollen unseren Lolli haben. Und den nehmen wir uns auch. Das ist, denke ich, auch ein Ausdruck einer äußersten Grenzüberschreitung beim Thema Leidvermeidung. Ich hoffe, es ist klar, wenn wir irgendwie diese äußerste Grenze uns angucken, das muss uns klar sein, der Einzige, der uns hält, ist Gott. Kein Training dieser Welt wird uns davor bewahren, Grenzen zu überschreiten. Was wir brauchen, ist ein uns bewahrender Gott. Gott allein. Nur er. Er ist ein treuer Gott. Er will uns bewahren. Er will uns halten. Wir vertrauen ihm da. Aber dazu gehört eben auch, dass ich für mich entscheide zu sagen, was macht mich aus? Wer bin ich, wenn ich nur noch leide? Wenn ich nichts leiste, nichts auf die Reihe kriege, nichts hinkriege, nur noch Last bin, Schmerz bin, perspektivlos bin? Wer bin ich? Und dann gibt es eine dritte Frage, die klingt so ein bisschen lächerlich, aber die gehört eigentlich dazu, nämlich wie lange lebe ich? Also, was ist meine Perspektive, mit der ich durchs Leben gehe? Eine Woche? Also muss das, was mir widerfährt, innerhalb der nächsten Woche Sinn machen? Sind es 10 Jahre? Sind es 100 Jahre? Sind es 100.000 Jahre? Was ist meine Perspektive? Also wir kennen alle ja die theoretisch richtige Antwort. Also, Gott ist gut, ich bin geliebt und mein Leben währt eine Ewigkeit. Also das ist ja also keine Frage, ja. Das würden wahrscheinlich schon so die zweitälteste Kinderstunde würde diese Antworten schon irgendwie zusammenkriegen. Aber was ist deine ehrliche Antwort? Was ist deine ehrliche Antwort auf diese Fragen? Ich kenne viele Christen, wo ich sagen würde, ich glaube, eure Lebensperspektive ist eure Lebenszeit hier. Eigentlich spielt die Ewigkeit für euch keine Rolle. In der Bewertung eures Lebens spielt eigentlich keine Rolle. Es spielt ethisch keine Rolle. Es spielt in der Leidbewältigung keine Rolle. Es gibt manchmal Leute, wo man das Gefühl hat, auf die Frage, wer bin ich, gucken die einen mit leeren Augen an und sagen, ja, das ist eine gute Frage. Und auf die Frage, wer ist Gott, können die Antworten manchmal sehr komplex sein. Okay. Mal ein so ein Zwischengedanke auf dem Weg. Wir verstehen den Schmerz immer nur teilweise. Seine Tiefe, seine Einfallstore, seine schuldhaften Anteile. Wir verstehen das Ding ja immer nur so ein bisschen. Wir wissen von dem Warum eigentlich so gut wie gar nichts. Also, sollte ich in diesen Tagen Krebs kriegen, wüsste ich nicht, ob es daran vielleicht auch liegt, dass ich als 12- bis 18-Jähriger geraucht habe wie ein Schlot. Vielleicht liegt es ja auch daran, weil ich irgendwelche anderen Substanzen irgendwann mal zu mir genommen habe. Vielleicht liegt es an der Schuld meiner Eltern. Epigenetik und so weiter könnte mich ja auch getroffen haben. Habe ich mich vielleicht falsch ernährt und deswegen bestimmte Dinge gefördert? Habe ich einfach nur in der Lotterie gewonnen oder verloren, je nachdem, wie man es betrachtet? Wir merken, ne? Wir können bei ganz leichten Fragen, kommen wir schon sehr ins Schwimmen, wenn es dann in die komplexen Fragen geht, warum sind meine Kinder so, wie sie sind? Dann merken wir, wir könnten Romane darüber schreiben und würden trotzdem nicht die Hälfte der Antworten beschreiben können. Mir hilft da eine gewisse Bescheidenheit zu sagen, ich habe eigentlich keine Ahnung, damit lebe ich ganz gut. Okay, das war so ein Zwischengedanke. Okay. Ein Satz. Gott will nicht unser Glück. Er will unser Bestes. Gott will nicht unser Glück, er will unser Bestes. Wenn wir glauben, dass Christsein heißt, jetzt habe ich das Glück gefunden, dann habe ich eigentlich schon vom Start weg verloren. Christsein heißt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, nachdem jede Vaterschaft benannt ist im Himmel und auf Erden. Und bete ihn an als die Quelle von allem, was ich bin und habe. Christsein ist nicht, ich will glücklich sein. Also, dass du glücklich sein willst, das ist in dich reingelegt, das gehört zu unserem Menschsein irgendwie dazu. Aber die Antwort auf die Frage nach dem, wo kann ich Glück finden, ist nicht Jesus. Es gibt Menschen, die sind mit Jesus nicht sonderlich glücklich. Für manche Leute haben die Probleme erst angefangen, als Jesus in ihr Leben kam. Frag mal Leute, die in Verfolgungssituationen leben. Die könnten dir einiges davon erzählen, was ihnen für Unglück erspart geblieben wäre, ohne Jesus. Gott will nicht unser Glück, er will unser Bestes. Es gibt ein Bild, das ich persönlich nicht so mag, aber ich erzähle es, weil ich weiß, dass es vielen Leuten hilft. Nämlich das Bild des Bildhauers. Also Gott sieht uns, diesen komischen Klotz, dieses unförmige Sven. Und jetzt fängt er an uns zu hämmern und zu sägen und zu schleifen, was wegzubrechen, wegzustreicheln. Manches gelingt mit Streicheln, anderes gelingt offensichtlich nicht mit Streicheln. Da müssen dann ein bisschen härtere Werkzeuge ran. Und so werden wir also Schritt für Schritt verwandelt in das Bild, das er von uns hat, das er jetzt schon in uns sieht. Was ich an diesem Bild nicht so gerne mag, ist dieses statische Bild. Ein Bildhauer hat ja so einen Klotz vor sich, aber so ist das ja nicht. Unser Leben mit Gott ist ja eher ein Tanz. Also diese Welt spielt irgendwelche Lieder, und Gott tanzt mit mir. Und in diesem Tanzen werde ich langsam aber sicher zu einem guten Tänzer. das gefällt mir besser. Und ich bin jetzt nicht die Frau, wenn man zu zweit tanzt, und ich kann sowieso kein Paar tanzen, aber als Christ bin ich ja die Frau in dieser Beziehung. Und wenn er mich nach rechts zieht, dann habe ich zu folgen. Wenn er mich nach links zieht, habe ich zu folgen. Und im Idealfall geschieht das natürlich fast berührungslos. Man guckt sich in die Augen und man weiß schon, wann er die Pirouette dreht. Wir wissen, dass das Christsein manchmal nicht ganz so berührungslos läuft. Okay. Warum gibt es also Leid? Also erstmal, die erste richtige Antwort ist auf jeden Fall wegen Sünde. Natürlich gibt es unglaublich viel Leid, weil wir blöde Sünder sind. Also von Geburt an, Adam und Eva, und auch in unserem ganz realen Leben. Natürlich ist das so, dass viele Sachen in unserem Leben passieren, weil wir blöde Sachen gemacht haben. Falsche Entscheidungen getroffen haben, gesündigt haben, uns abgewandt haben von Gott in Worten, Taten, Gedanken. Klar. Warum gibt es Leid? Na, auch weil wir in einer geschädigten Welt leben. Das Paradies ist ein persisches Wort und heißt Garten. Also Gott hat uns in einen Garten gesetzt. Schönes Wort. Also wer sich so ein bisschen mit dem Nahen Osten beschäftigt, der weiß, dass Gärten da vielleicht noch ein bisschen andere Funktion haben als bei uns, so der Vorgarten der deutschen Siedlung. Er setzt uns rein in einen Garten. Und mit dem Sündenfall werden wir hinausgeworfen in die Welt. Und dann stellt er den Engel davor, den wir immer in den Weihnachtsliedern besingen, dass der Engel jetzt davor steht. Dafür steht er in diesem Lied, ne? Also stellt diesen Engel davor, dass wir nicht zurück können in den Garten. Und jetzt müssen wir irgendwie in der Welt zurechtkommen. Und in dieser Welt gibt es Disteln und Dornen und wie Meteoriten vom Himmel fallende Unglücke. Heute der Zugunglück in Italien. Das ist ja nicht so, dass da ich glaube 22 Tote sind es bis jetzt, dass diese 22 Leute die vornehmen Sünder gewesen sind in diesen beiden Zügen. Und die weniger sündigen Sünder, die saßen glücklicherweise woanders. So ist das ja nicht. Sondern wir leben in einer Welt, in der völlig wahllos Dinge passieren. Das Dritte, Leid passiert, weil diese Welt nicht unter Gottes Kontrolle ist. Ich würde das gerne mal illustrieren und bräuchte gerne mal drei Freiwillige. Da, super, wunderbar. Geübter Jammer, sehr schön, kommt zu mir. Wer noch? Zwei Leute noch? Ja, wunderbar. Drei Leute, sehr schön. Könnt ihr drei euch mal bitte hier auf diese Stühle stellen, damit man euch auch sieht? Ja? Wunderbar, prima. Guck mal, das ist das Schöne. In fremden Gemeinden darf man sowas immer machen. Das ist super, ist das. Genau. So schön. Gut. Also, das hier ist der Herr der Welt. Gott. Ja, das wissen wir doch. Ja? Der Herr der Welt. Gott. Na? Das sagt die Schrift ganz eindeutig, ganz zweifelsfrei. Das hier ist der Mensch. Diesem Menschen hat Gott die Herrschaft über die Erde gegeben. Er hat ihm gesagt, du sollst alles benennen, die Tiere alle mit Namen benennen und du sollst dir die Erde untertan machen. Er ist also der Herr der Welt. Und dann gibt es den altbösen Feind. Den Fürst der Welt wird er mal an einer Stelle genannt. Er kommt zum Beispiel zu Jesus und sagt ihm, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, werde ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Er ist also der König der Könige dieser Erde, der Fürst dieser Welt. Also, sorry, wem gehört denn die Welt? So, wenn wir das verstanden haben, dass es offensichtlich drei Herren dieser Welt gibt. Wenn wir das verstanden haben, dann wird auf einmal Christsein total leicht verständlich. Christsein ist, ich knie nieder vor Gott und sage, ich bin nicht der Herr dieser Welt, sondern du bist der Herr dieser Welt. Das ist der Grund, warum uns Anbetung so wichtig ist. Es klärt die Machtverhältnisse in dieser Welt. Und wir leben in einer Welt, in der offensichtlich drei Kräfte miteinander klären, wer ist der Herr dieser Welt? Wem gehört diese Welt? Und dann wissen wir, ne, Gott hat ein für alle Mal gesiegt am Kreuz. Irgendwann werden sie alle knien, Philipper 2. Aber noch ist nicht so weit. Noch gibt es einige, die an der falschen Stelle knien oder die meinen, dass sie gar nicht knien und wir wissen, wohin sie dann knien und so weiter. Aber das ist eine Quelle für Leid in dieser Welt. Vielen Dank, ihr könnt euch setzen. Dankeschön. Okay, also das sind die ganzen Geschichten zum Thema Leid. Alles, was wir jetzt an Theologie brauchen. Jetzt gehen wir in die Praxis. Wie gehen wir jetzt also mit all diesen Dingen um? Und ab jetzt wird Maike hier neben mir stehen und ich neben ihr. Und wir, keine Bange, um 21.30 Uhr machen wir definitiv Schluss. Ja, also ich werde dich sonst stoppen oder du mich. Wir kriegen das schon hin.
Welche Gedanken helfen mir, wenn ich Leid erlebe? Tiefes Wissen um seine Vaterliebe hilft mir, im Leid zu bestehen. Aber das hört sich jetzt ja erstmal leichter an, als es scheint. Und ich selbst musste das auch einmal lernen, begreifen, was es eigentlich bedeutet, von unserem Vater im Himmel geliebt zu werden. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und mit 8 Jahren entschied ich mich, ja, ich gehe mit Jesus, klar, finde ich toll, ich liebte ihn, ich fand es toll, ich habe begriffen, welchen Weg er auf sich genommen hat damals am Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen und das war für mich total logisch. Aber ich verstand noch nicht so richtig die Sache mit Gott als einen Vater, der bedingungslos liebt. Und ich war also immer darum bemüht, mir seine Liebe zu verdienen. Und auch seine Liebe zu mir machte ich an Bedingungen fest. Ihr kennt das ja sicherlich auch, dass wir das oft festmachen mit, wenn du mich liebst, dann würdest du doch bestimmt den Abwasch tun oder von unseren Kindern. Mama, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir das kaufen, was ich haben möchte. Also ihr kennt die Bedingungen, die wir oftmals auch mit Liebe verknüpfen. Solche Bedingungen hatte ich auch an Gott. Und diese Freundschaft zu Gott, die zerbrach, als nämlich leidvolle Erfahrungen über mich hereinbrachen. Denn ich hatte mich doch so bemüht, alles richtig zu machen. Und doch scheiterte ich. Und meine Entscheidung stand also fest, Plan A war gescheitert, mit Gott zu leben und nicht vor Leid bewahrt zu bleiben, obwohl ich mich wirklich anstrengte, seine Gebote zu halten, schien also erstmal keine Option für mich zu sein. Ich nahm dann also an, dass ich mein Leben mindestens genauso gut oder schlecht führen könnte, ohne ihn. Nach 4 Jahren musste ich dann allerdings feststellen, dass ich ohne Gott keineswegs besser dran war. Ich fühlte mich verloren, ja, ich würde sagen sogar ein Stück heimatlos. Und mir fiel echte Freude, innere Ruhe, Hoffnung und Frieden. Und das konnte ich irgendwie überhaupt nicht finden in unserer Welt. Und ich musste zugeben, dass die Alternative, ohne ihn zu leben, weitaus schlimmer war, als ich mir vorstellen konnte. Also traf ich eben erneut eine Entscheidung, ihm mein Leben anzuvertrauen. Denn ich sehnte doch mich so sehr danach, von ihm geliebt zu werden. Und an diesem Tag meiner Entscheidung, erneut mit ihm zu leben, erlebte ich diese Liebesbegegnung, die ich vorher noch nicht so kannte. Ich begriff die Liebe, die er zu mir als ein Vater zu seinem Kind hatte und sie erfasste mich mit einem Rums. Ich war Also ich kann das nicht beschreiben, weil das machte einfach Peng in meinem Herzen. Ja, es war verstanden, was er meinte. Und ich begriff diese Bedingungslosigkeit seiner Liebe zu mir. Und ich kam aber in dem Moment doch mit leeren Händen. Meine Seele war zerschunden und ich hatte doch nichts vorzuweisen, auf das ich stolz sein konnte. Und doch fühlte ich mich von ihm geliebt, herbeigesehnt, gewollt. Und ich fühlte mich wie die verlorene Tochter, die wieder nach Hause zurückkehrte. Und ich begriff endlich, wie sehr er um mich, um meine Liebe und um mein Herz warb. Und diese Begegnung, diese Liebeserfahrung mit ihm, die hatte mich verändert. Die hat mich so sehr verändert, dass ich mir, egal was geschehen war in meinem Leben, ab diesem Zeitpunkt, ich mir nie wieder die Frage stellte, ob Gott mich eigentlich liebt oder nicht. Egal welcher Sturm durch mein Leben fegte, ich wusste, er liebt mich, ich wusste, er kümmert sich, ich wusste, er kennt mein Herz und wird alles tun. Und kennst du das auch? Kennst du das auch? Wie geht es dir mit deiner Freundschaft in Gott? Mühst du dich oft immer noch ab, um Gott zu gefallen, damit er dich lieben kann? Wir dürfen erwarten, dass er sich uns offenbart mit seiner tiefen Liebe, dass diese Liebe so erfahrbar wird und so zu Herzen geht, dass wenn Stürme durch unser Leben fegen, wenn Stürme durch dein Leben fegen, dass du in ihm verwurzelt bleibst, dass du dir nicht die Frage stellst, wenn du mich geliebt hättest, Gott, hättest du das nicht zugelassen? Denn er sehnt sich nach uns. Als unser Vater sehnt er sich sehr nach einer Beziehung zu uns, zu unseren Kindern. Und diese Entscheidung, im Leid an Gott und an seiner Liebe festzuhalten, gibt uns immer wieder die Kraft, weiterzugeben. Diese Gewissheit, dass er da ist, hat uns die Kraft gegeben, weiterzugeben. Und dann wird es real, wenn wir im Römer 8 lesen, dass weder Tod noch Leben noch irgendwelche Gewalten uns von der Liebe Gottes trennen können. Dann ist es erfahrbar, erlebbar. Und als ich mit Simon schwanger war, da schenkte Gott mir einen Blick in sein Herz. Durch Simon erfuhren wir wieder etwas vom Wesen Gottes und von seiner Liebe. Simon musste ja überhaupt nichts tun, um sich unsere Liebe zu verdienen. Wir haben keine Bedingungen an ihn gestellt, nicht mal seine körperliche Normalität war Bedingung. Und was auch immer Simon in seinem Leben an Zielen erreicht hätte und was für Erfahrung er gesammelt hätte, wir waren und konnten Gott einfach nicht dankbarer sein für das, was er bereits war. Und er hatte schon einen ganz, ganz großen Wert von uns und den haben wir nicht daran gemessen, ob er nützlich für uns war oder nicht. Und deine Identität bestand auch nicht aus hart erkämpften Leistungen oder gesammelten Erfahrungen, sondern sein Wert bestand in seinem Wesen, geschaffen als ein Ebenbild Gottes. Und Gott hat uns das gespiegelt und hat gesagt, also wenn du deinen Sohn so liebst, obwohl er nichts dafür getan hat, was meinst denn du, wie groß meine Liebe zu dir ist? Er offenbarte uns durch Simon noch einmal erneut die Bedingungslosigkeit seiner Liebe zu uns. Wie ist das bei dir? Fühlst du dich so geliebt? Fühlst du die Bedingungslosigkeit seiner Liebe? Dass Leid, Tod, noch Gewaltiges dich von ihm trennen könnte?
Wie gehe ich mit Leid um? Ich glaube, es hilft wirklich, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir sagen, alles, wirklich alles kommt von Gott. Das war eins der Dinge, die mir in der Vorbereitung zu der Hiob-Reihe irgendwann mal so aufgefallen sind. Die Hiob-Geschichte ist, der Satan kommt zu Gott und provoziert Gott und sagt, ey, ne, Hiob, auf den du so stehst, ne, guck doch mal, wie du ihn segnest. Wenn du den Segen ihm entziehst, dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Und Gott lässt sich auf diese Wette ein. Das geschieht einmal, es geschieht ein zweites Mal in massiver Art und Weise. Und dann kommt dieser riesenlange Mittelteil, wo die Freunde zu Hiob kommen und dann reden sie miteinander über das Leid und all diese ganzen Fragen. Und dann ganz am Ende redet Gott selber in die Situation rein. Und was er nicht tut, ist dazu, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, ach und übrigens Hiob, nur dass du es weißt, eigentlich der Böse ist Satan. Hiob geht davon aus, dass alles, was ihm widerfährt, von Gott kommt. Und ich glaube, dass das die richtige Haltung ist. Alles kommt von Gott. Alles kommt von Gott. Alles kommt von Gott. Das heißt nicht, dass das spezifische Leid, der spezifische Schmerz einem mich sadistisch quälenden Gott entspringt. Aber es heißt, dass wenn ich mit jemandem reden will über das, was mir jetzt hier gerade passiert, dann gibt es nur einen Ansprechpartner für mich. Gott selber. Letztlich kommt alles in meinem Leben von ihm. Und ich glaube, dass das im Leid tatsächlich hilft. Ich glaube, dass es nicht sonderlich hilfreich ist, wenn man das versucht, voneinander zu trennen, zu sagen, so das ist der Böse und das ist der Gute und irgendwie so. Weil irgendwann kommen wir am Punkt, wo wir merken, ist das jetzt der Gute Böse oder der Böse Gute? Es gibt Dinge in unserem Leben, die weit davon weg sind, dass wir sie so eindeutig weiß oder schwarz einkategorisieren können. Wir als Leser wissen mehr als Hiob, aber Hiobs Haltung ist die richtige. Hiobs Haltung ist, alles kommt von Gott. Er allein ist mein Ansprechpartner.
Nun werde ich eine weitere Schublade öffnen. Leid und Gnade. Passt das zusammen? Wenn ja, wie passt es zusammen? Frag dich doch einmal, welche Erwartung hast du eigentlich an das Leben mit Gott? Oder welcher Umstand, welche schwierige Situation, welcher Sturm in deinem Leben hätte eigentlich die Macht, der Liebe des himmlischen Vaters zu misstrauen? Gnade und Leid, wie geht das zusammen? Als unsere Freunde damals, die nicht an Gott glaubten, erfuhren, dass wir ein krankes Baby haben, haben sie das überhaupt nicht begriffen. Für sie stellten sich die Frage, warum gerade ihr? Ich meine, diese Frage bekam ich oft gestellt. Sie kannten uns als Familie, sie erlebten, dass wir unseren Glauben ernst nahmen, dass wir das, worüber wir gesprochen haben, in Taten umgesetzt haben. Sie sahen die Zeit, die wir Gott schenken, sie schätzten unsere Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und fragten sich dann, warum gerade ihr? Womit habt ihr das denn verdient? Und kennst du das? Stellst du dir auch manchmal die Frage? Warum eigentlich ich? Als Simon noch lebte, beteten wir jeden Tag in der Familie um Wunder, um Heilung. Und auch unsere Kinder beteten wie die Weltmeister. Sie brachten dieses Anliegen vor Gott jeden Tag. Und immer, wenn sie mich sahen und auf meinen Bauch fassten, bitte Gott, mach Simon gesund. Sie verfolgten rege unsere Arztbesuche und jedes Mal, wenn wir dann nach einem Arztbesuch nach Hause kamen, war die Frage, und? Hat Gott was getan? Hat Gott Simon gesund gemacht? Und ständig mussten wir ihn nun 14 Wochen lang alle zwei Wochen sagen, nein, keine Hoffnung, keine Veränderung, keine Chance auf Leben. Als ich dann abends, ich lege mich immer abends zu meinen Kindern ins Bett, mich zu Emmy ins Bett legte, quälte sie eine Frage, die sie mir stellte. Ich dachte, Mama, warum hat Jesus Simon denn nicht lieb? Ja, im ersten Moment verschlug es mir die Sprache. Was hatte sie denn dazu veranlasst, diese Frage zu stellen? Was verband sie denn mit dem Begriff Liebe? Hatte ich nicht damals Anfang 20 genau dieselbe Frage gestellt? Hatte ich nicht auch das Gefühl, dass Gott mich vergessen hatte, weil ich Leid erlebte? Ich überlegte also, welche Antwort ich ihr auf diese Frage geben könnte. Wie erklärst du einem Kind, dass wir unsere Liebe zu Jesus nicht davon abhängig machen und nicht davon daran festmachen können, ob wir krank oder gesund sind, arm oder reich. Welche Antwort hättest du wohl auf diese Frage gegeben? Oder stellst du sie dir vielleicht sogar selbst, weil du krank bleibst, obwohl du um Heilung betest, weil du Unrecht erlebst, obwohl du dich zu Schulden hast kommen lassen, weil du arbeitslos bist, obwohl du eine qualifizierte Ausbildung hast, weil du ausgegrenzt wirst, obwohl du dich nach Gemeinschaft sehnst, weil deine Ehe zerbricht, obwohl du darum kämpfst, weil du von deinen Eltern missbraucht worden bist, obwohl sie dich hätten beschützen müssen? Warum gerade du? Warum ausgerechnet ich? Kennst du das? Liebt Jesus mich wirklich? Leid ist und bleibt unverdient. Wir können oft uns keinen Reim darauf machen, warum manche Menschen so ein Elend und manche solches Glück erfahren. Manche Menschen führen ein langes, glückliches Leben und so denken wir, hätten sie eigentlich nicht verdient. Andere müssen einen Verlust nach dem anderen hinnehmen, obwohl sie, so meinen wir, Segen verdient hätten. Darf ich denn erwarten, ein Leben lang von Enttäuschung und Leid verschont zu bleiben, von Verlusten, Trauer und Schmerz? Die meisten von uns möchten ja unser Leben unter Kontrolle haben. Und sie möchten auch, dass das Leben fair zu ihnen ist. Wir fühlen uns doch betrogen, wenn das Leben anders verläuft. Wenn wir das bekommen, was wir nicht verdient haben. Und das nicht bekommen, was wir meinen, verdient zu haben. Doch mir half es ungemein, diese Frage einmal umzudrehen. Hatte ich es denn verdient, 3 gesunde Kinder zu haben? Hatte ich es denn verdient, hier in Deutschland aufgewachsen zu sein? Hatte ich es denn verdient, die optimalste medizinische Versorgung zu erhalten? Hast du dir deine Familie verdient, deinen Arbeitsplatz, deine Freunde? Wir denken doch, wir hätten alles unter Kontrolle und wir denken, wir könnten uns alles verdienen. Aber erst dann, wenn wir Leid erfahren, dann bemerken wir, dass sich das Leben unserer Kontrolle entzieht, dass nicht wir die Fäden in der Hand halten. Wenn wir also eine Welt erwarten, die vollkommen fair ist, brauchen wir keine Gnade. Denn Gnade ist nur dann Gnade, wenn sie unverdient ist. Aber in einer Welt voller Gnade werden wir mehr bekommen, als wir verdienen. Ich werde Schmerzen erleiden müssen, aber ich werde auch Gnade empfangen. Und in der Bibel steht, dass Gottes Gnade alles ist, was wir brauchen. Denn er ist in uns, er schenkt uns Kraft. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. In unserer Schwachheit schenkt Gott uns Stärke. In unserer Traurigkeit schenkt Gott uns Freude. In unserer Trauer schenkt Gott uns Hoffnung. Im Leid sind wir empfänglich für seine Gnade. Unsere Tränen werden dann in Freude verwandelt. Und Gott hatte uns kein Leben ohne Schmerz, Verlust und Anfechtung versprochen. Aber er versprach uns seine Liebe und seine Gegenwart und seine Gnade. Er versprach, mitten im Leid zu sein. Und in der Bibel heißt es, dass wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen dürfen. Denn er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen.
Dazu gehört, denke ich, auch, dass, auch wenn wir völlig machtlos sind, nie hoffnungslos sind. Denn am Ende, vielleicht auch schon am vorläufigen Ende, aber auf jeden Fall am Ende, triumphiert Gottes Liebe auch in unserem Leben. Heute feiern Cortes ihre goldene Hochzeit, gerade ihr 50. Hochzeitstag, und Ursula befindet sich mit großen Schmerzen in der Klinik und kämpft mit Krebs. Und ich habe Ihnen heute aus 2. Korinther geschrieben: Warum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Und Paulus schreibt weiter: Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Dass wir völlig machtlos sind, aber nie hoffnungslos. Ich finde, das schönste Bild malt die Offenbarung, diese Schau des Johannes. Was für ein Geschenk, dass Gott ihm einfach mal den Himmel zeigt. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Ich weiß, dass das nicht ganz stimmt, aber mir hilft das immer wieder. Glaube empfängt heute, Hoffnung empfängt morgen. Dass wir machtlos sind, heißt nie, dass wir hoffnungslos sind. Und selbst wenn wir glaubenslos sind, heißt das nicht, dass wir hoffnungslos sind. Es wird ein Tag kommen, da werde ich auf dem Schoß meines Vaters im Himmel sitzen und er wird alle meine Tränen abwischen. Alle. Die, an die ich jetzt noch denke, die ich schon lange vergessen habe. Es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz, kein Geschrei. Wir lassen uns nicht vom Leid verzehren. Ich bin nicht immer nur Leid oder der Leidende. Es gibt dieses schöne Wort in der deutschen Sprache, was in unsere Gesetzgebung eingeflossen ist, von der Würde. Ich bin Gottes Ebenbild. Ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich zerschunden und durchgekaut bin oder ob ich gerade rausgeputzt bin. Ob ich aus finsteren oder aus guten Tagen komme. Es gibt eine mir von Gott geschenkte Würde. Ich lasse mich nicht vom Leid verzehren. Ich löse mich nicht auf in Leid. Ich glaube, dass das manchmal für Leute, die so hart an der Kante segeln, die nicht richtig wissen, schaffe ich den morgigen Tag, manchmal enorm hilfreich ist, zu wissen, wenn Gott mich sieht, dann sieht er sein Ebenbild. Mitten in diesem Leid sieht er sein Ebenbild. Seine Geschichte, das wissen wir, ist ja auch eine Geschichte von überstandenem Leid, von durchlebtem Leid. Unser Gott ist ein Gott, der das Leid nicht nur gesehen hat. Er hat es gelebt.
Wir können, bevor uns Leid erwischt, in den guten Zeiten gute Gewohnheiten pflegen. Und ich möchte euch ein paar Punkte benennen. Das heißt aber nicht, dass wenn du dich also an diesen Punkten hältst, dass wenn dich dann Leid erwischt, du dann nur knapp mit einem blauen Auge versehen davon kommst. Und es heißt auch nicht, wenn du diese guten Gewohnheiten nicht pflegst, dass Gott sich dir nicht als gnädig erweisen wird. Aber ich glaube, sie helfen ungemein, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wenn vielleicht nichts mehr so ist, wie es einmal war. Kümmerst du dich eigentlich um deine Beziehung zu Gott in guten Zeiten? Ich meine, verbringst du Zeit mit ihm? Was tust du, um ihn und sein Wesen besser kennenzulernen? Redest du mit ihm? Hörst du ihm eigentlich auch mal zu? Liest du eigentlich in der Bibel? Was tust du, um ihn und sein Wesen besser kennenzulernen? Das ist so wichtig. Denn wenn wir uns in seine liebenden Arme werfen wollen, wenn wir Leid erleben, dann ist es wichtig, dass wir ihn kennenlernen. dass wir seine Liebe zu uns kennen, seine Bedingungslosigkeit, sein Wesen. Kümmerst du dich eigentlich um die Beziehung zu deinem Ehepartner in guten Zeiten, zu deinen Kindern? Verbringt ihr eigentlich Zeit zusammen? Wie ist eigentlich eure Kommunikation? Habt ihr als Familie gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte? Ich sage euch, wenn Leid in euer Leben reinbricht, dann habt ihr keine Zeit im ersten Moment dafür, euch darum zu kümmern, vielleicht Altvergangenes nochmal zusätzlich aufzuarbeiten, um gemeinsam da durchzugehen. Habt ihr als Familie eine Vision, wie ihr leben wollt, worauf ihr euch gründet, was euer Wert ist? Findet das in guten Zeiten heraus und pflegt das. Pflegt die Kommunikation zu euren Kindern, zu eurem Ehepartner. Lasst nicht zu, dass Dinge zwischen euch so mächtig und groß werden können, dass wenn es dann mal dicke kommt, ihr eigentlich gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt. Lebst du eigentlich nach einem Lust- und Laune-Prinzip, was deine Gemeinde oder deinen Hauskreis betrifft? Also, wenn wir nach einem Lust- und Laune-Prinzip vorher gelebt hätten, dann bin ich mir ziemlich sicher, hätte es jetzt nicht gegriffen. Ziemlich sicher. Aber auch in guten Zeiten haben wir die Entscheidung getroffen, ja, wir lieben Gemeinde, ja, wir begeben uns in Gemeinschaft. Wir wollen Gott anbeten, Sonntag für Sonntag. Wir stehen nicht auf morgens und sagen, oh, heute bin ich müde, heute habe ich keinen Bock. Denn diese Zeit wird kommen, wenn du Leid erlebst. Aber etwas, was du dir zur guten Gewohnheit gemacht hast, das geht dir ganz leicht von der Hand. Auch wenn du darum kämpfen musst, aber es funktioniert viel einfacher. Wie sieht das aus mit deinen Freundschaften? Tauscht ihr euch nur oberflächlich aus oder könnt ihr eigentlich Herzensangelegenheiten miteinander teilen? Denn das ist sehr wichtig, dass man das übt, dass man mal wegkommt vom Smalltalk, dass man sich mal begegnet, dass ich höre, was dem anderen wichtig ist, dass ich mich mitteile. Denn hey, wenn ich das nicht tue und dann kommt Leid in mein Leben, was mache ich denn dann, wenn ich das nie geübt habe? Leute, das können wir in guten Zeiten uns antrainieren, uns aneignen. Also pflege deine Beziehung zu Gott. Pflege deine Beziehung zu deiner Familie, zu deinem Ehepartner, zu deinen Freunden. Denn im Leid können wir auf das zurückgreifen, was sich in guten Zeiten bewährt hat. Und gute Gewohnheiten helfen, auch Struktur und Ordnung in einem Chaos und in unsicheren Zeiten zu finden.
Wenn ich irgendwie so eine komische Mischung habe aus Stress, zu wenig Schlaf und dann vielleicht auch noch ungeklärten Beziehungskrempel, dann ist mein Signal, dass ich so ein leichtes Menier bekomme. Also irgendwie die Welt fängt an, sich zu drehen. Und also, weil ich inzwischen ein bisschen geübter drin bin, das wahrzunehmen, schaffe ich es heute in aller Regel, mich vorher hinzulegen, bevor irgendwas sich anfängt zu drehen. Andere Leute erleben anderes. Also einige von euch erleben, dass sie sauer aufstoßen, weil der Magen nicht mehr will. Andere merken, wie das Herz rumpelt unter bestimmten Extremsituationen. Also es ist ja unterschiedlich, wie wir so sind. Einige von uns sind einfach reizbar zornige Menschen. Wenn der Druck höher wird, dann merken sie, dass sie an Stellen hochplatzen, wo sie es eigentlich nicht tun würden normalerweise. Irgendwann habe ich angefangen, für diese Sachen auch dankbar zu sein. Also nichts, dass ich nichts dagegen hätte, immer gesund zu sein. Das hätte auch irgendwie einen gewissen Charme. Aber ich bin eigentlich froh darüber, dass es Signale in meinem Leben gibt, die mir sagen, pass auf, du läufst gerade in was rein, was, wenn du das weiter ignorierst, sich richtig zu einem Problem auswachsen kann, richtig schwierig werden kann. Also wir grüßen Leiden auch als eine Hilfe, unsere dünnen Stellen zu spüren. wenn mich eine Sache so richtig packt, wenn mir so eine Sache so richtig wehtut, kann es enorm hilfreich sein, sich zu fragen, warum tut mir das eigentlich so weh? Bei körperlichen Schmerzen ist das schnell erzählt. Aber was ist mit den seelischen Schmerzen? Was ist mit den Erfahrungen, die man macht, die einem sehr anhängen? Mit Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie man sie sich gewünscht hat. Und man merkt, ich merke in meinem Leben, bestimmte Dinge kann ich gut ablegen und kann sagen, so ist das. Ist nicht so gelaufen, wie ich wollte, aber alles gut. Und dann gibt es andere Sachen in meinem Leben, wo ich merke, das nagt an mir. Und das nagt schmerzhaft und tief an mir. Warum ist das nicht so? Und mir hilft das enorm, das irgendwann wahrzunehmen, mich umzudrehen und zu sagen, warum, Sven, tut dir das eigentlich so weh? Gibt es einen Götzen in deinem Leben, der gerade angeknabbert wird? Gibt es eine Bastion in deinem Herzen, die nicht fallen darf? Gibt es irgendwelche Stolzmomente, die nicht ans Licht kommen dürfen? Gibt es irgendwelche Festlegungen, die ich Gott gemacht habe oder mir gemacht habe, von denen ich nicht abrücken kann und will? Und das ist total unterschiedlich verteilt. Ist total unterschiedlich verteilt. Ich glaube, dass ich ehrlichen Herzens sagen kann, wenn morgen mein Dienst als Pastor beendet ist, ist alles gut, ist nicht schlimm. Gott hat was anderes. Alles prima. Und es gibt andere Bereiche in meinem Leben, wo ich sagen würde, oder wo ich sage, nee, das ist mir hart. Dinge, wo vielleicht Freunde von mir, Bekannte von mir sagen würden, warum findest du das eigentlich so schlimm? Es hilft doch, an dieser Stelle sich umzudrehen und zu fragen, was ist das eigentlich? Was in mir hat gerade einen Tritt vors Schienenbein bekommen? Geh ran, es war dein Kind.
Jetzt kommen wir zu einem sehr schwierigen, schwierigen Thema, finde ich. Denn das ist herausfordernd, Tag für Tag. Nämlich, wir kapitulieren vor Gott. Viele von uns leben ja mit stillen, einseitigen Abmachungen gegenüber Gott, wo wir uns im Recht empfinden, dass er bestimmte Dinge in unserem Leben nicht antasten darf. Und wenn man bereits Leid erlebt hat, dann stehen wir erst recht vor der Herausforderung, nicht mit Gott zu dealen. So ist es mir zum Beispiel ergangen. Also ich dachte eigentlich vor dem Tod mit Simon, dass meine Leiterfahrungen bis dahin vollkommen ausreichten, um gefahrlos alt zu werden. Wirklich, ich meine, ein Fahrradunfall, ein Flugzeugabsturz, eine gescheiterte Ehe, ach, ich könnte alles Mögliche erzählen. Es reicht doch, oder? Also ich war davon überzeugt, dass ich sagen konnte, ich kann jetzt schon schreiben, was vielleicht jemand mit 80 Lebensjahren aushüllt. Ich denke, ich bin fertig. Irre. Irrtum. Natürlich. Nachdem Simon gestorben ist, lebe ich nicht mehr mit dieser falschen Wahrscheinlichkeit oder falschen Sicherheit oder falschen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die uns Sicherheiten vorgaukeln wollen. Ich deale nicht mehr. Es gibt keine Abmachungen mehr zwischen mir und Gott. Keine Bedingungen. Und die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir uns alle beschäftigen, die Statistiken, ja, sie tun vielleicht auf der einen Seite gut. Aber was nützt es mir denn, der Gedanke, wenn ich aller Wahrscheinlichkeit nur einer von Tausenden bin, der an Krebs erkranken könnte, und ich bin dann genau der eine, den es trifft? Mein ganzes System bricht doch zusammen. Was nützt es mir denn? Am Sonntag ist mein Mann nach China geflogen. Und seit unserer Verlusterfahrung fällt es uns schwerer, einander gehen zu lassen, einander loszulassen. Und da hilft es mir auch nicht, dass ich weiß, dass ein Flugzeug statistisch gesehen das sicherste Verkehrsmittel ist. Denn was nützt es mir denn, wenn er ausgerechnet in einem Flieger sitzen würde, der es nicht ist? Da gibt es doch gar kein Sicherheitssystem mehr für mich. Wo falle ich denn dann hin, wenn ich mich auf Wahrscheinlichkeiten, auf Statistiken verlasse? Und das ist etwas, was wir alle lernen dürfen, was wir lernen sollen. Nämlich uns allein auf ihn zu verlassen. Ohne Deals und ohne Bedingungen. Und das ist manchmal tagtäglich eine Herausforderung, denn wir wollen Dinge bewahren, wir wollen Dinge festhalten. Klar, es ist nur allzu menschlich. Wir wollen doch nicht alles hergeben, was uns glücklich macht, wo er uns mit beschenkt. Aber es hat sich in mir verändert. Mein Gebet, das, was ich zu ihm spreche. Denn ich bitte ihm nicht mehr als allererstes vor allem darum, von allen möglichen Dingen bewahrt zu bleiben. Klar wünsche ich mir das. Wer wünscht sich das nicht? Aber das ist nicht mehr das allererste, was ich mir wünsche. Das allererste, was ich mir wünsche von ihm, ist, dass er mich mit einer Widerstandsfähigkeit ausstattet, die mich so fest in ihm verwurzeln lässt, dass egal, welcher Sturm durch mein Leben weht, ich fest in ihm gegründet bin. Und ich bitte ihn als allererstes, dass egal was kommen mag in meinem Leben, dass er mich vor Bitterkeit, Hartherzigkeit und Gefühlskälte bewahrt. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht. Keine Abmachung, keine einseitigen Abmachungen mit Gott, keine Deals, keine Bedingungen.
Ich möchte das gerne nochmal in ein Gebet fassen. Jesus, du weißt, wo wir dir irgendwelche No-Go-Areas erklären. Und heute kommen wir wieder zu dir und sagen, dir wollen wir keine Verbote erteilen. Was immer du tun willst mit uns, mit unseren Partnern, unseren Kindern, unseren Eltern, Herr, was immer du tun willst, Herr, wir bitten dich, dass du es tust. Jesus, wir bitten dich, dass da, wo wir Dinge festhalten, die wir nicht tragen sollen, dass wir diese Dinge vor dir loslassen. Dass wir nicht Verantwortung für etwas tragen, was unsere Verantwortung gar nicht sein kann. Herr, wenn es irgendeinen Bereich gibt in unserem Leben, wo wir dir Vorschriften gemacht haben, wo wir dir Verbote erteilt haben, da bitten wir dich um Vergebung. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir einfach nur vertrauen. Amen. Ich gehe in der Reihenfolge der Folien nochmal auf den Punkt davor. Wir halten fest, Gott ist immer nur gut. Ich weiß, dass als ich über Leid irgendwie noch wenig gewusst habe und wenig begriffen habe, also jetzt nicht im erlittenen Leid, sondern im Nachdenken über Leid, dass das ein Satz war, den ich irgendwie ganz früh gelernt habe. Gott ist gut. Und ich finde, das ist ein Satz, den können Fünfjährige schon irgendwie lernen. Und das ist so ein Satz, der hilft zumindest als erste Hilfe durch ganz viel durch. Der stillt die schlimmsten Blutungen, wenn wir bluten wie Schwein. Gott ist gut. Also es beantwortet irgendwie nicht alles für die nächsten Jahre. Also das ist nicht die komplette Therapie, das ist nicht das komplette Programm. Aber dieser Satz, Gott ist gut, hilft enorm. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute in unseren Kreisen diesen Satz zu 98% nachsprechen. Gott ist gut. Ich habe totale Schwierigkeiten damit zu sagen, dass Gott allmächtig ist. Ich habe das ein bisschen hier vorne beschrieben mit den drei Herren dieser Welt. Aber was ich weiß, ist, dass er gut ist. Oder um es radikaler zu formulieren, Johannes sagt, Gott ist Liebe. Römerbrief sagt Paulus, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind, also bei uns Christen. Alles, was geschieht, ist letztendlich für uns immer nur gut. Ich weiß nicht, wie er das auf die Reihe kriegt. Ich weiß nicht, wie er das sortiert bekommt. Ich weiß nur, dass es so ist. Okay. Gott allein kennt das Ganze. Gott allein kennt das Ganze. Den Anfang und das Ende der Geschichte, auch meiner Geschichte. In der Geschichte von Hiob, ich erkläre ganz am Ende nochmal, warum mir Hiob auch an dieser Stelle nochmal so wichtig ist. In der Geschichte von Hiob ist das eine Provokation, wie Gott auf die Fragen des Hiob antwortet. Das ist der Hammer. Das ist unschicklich. Daniel hat eine Bibel dabei, ne, habe ich vorhin gesehen. Ne? Daniel? Wo ist Daniel? Da, du hast eine Bibel dabei, ne? Gut, wunderbar. Magst du mal die Antwort von Gott vorlesen? Ich glaube, die fängt an in Hiob 37. Schön laut, so wie Gott auch redet. Ja? Das hören wir uns lieber nicht über Lautsprecher an. Gott benutzt in der Regel keine elektrische Verstärkung. Ich glaube, Hiob 37 fängt Gott an zu antworten. Stimmt das? So grob. 38, okay. Hiob, ach, du liest einfach mal so die ersten, mach mal so die ersten 6, 7 Sätze. Ja. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Ich liebe diesen Satz. Also ich war nicht dabei, das muss ich ehrlich zugeben. Ich war einfach nicht da. Das ist die Antwort Gottes auf 30 Kapitel Frage, was ist eigentlich hier los? Das ist eine Frechheit. Und der Einzige, der das darf, ist Gott. Aber er darf das. Er kennt den Anfang und er kennt das Ende der gesamten Geschichte. Mein Blick ist so klein, so beschränkt. Mir hilft das immer so ein bisschen, wenn ich zwischendurch mal versuche zu verstehen, was gerade wieder irgendwelche Mathematiker irgendwo rausgefunden haben. Ich war in Mathe nicht so schlecht in der Schule. Aber die meisten von diesen Artikeln, die ich dann mir so angucke, verstehe ich nicht. Ungefähr am 5. Satz steige ich aus, weil ich das einfach nicht begreife, was da gerade mir... Und das ist ja schon geschrieben für Dummies wie mich. Mathematiker würden ganz anders benannt. Und ich glaube, so geht es ganz häufig Gott, wenn es um mein Leid geht. Das, wie soll er es mir denn erklären? Gott allein kennt das Ganze, den Anfang und das Ende der Geschichte, auch meiner Geschichte. Nächster Punkt. Wir stehen gegen Leid. Christen haben über Jahrhunderte hinweg an bestimmten Stellen immer Gas gegeben, nämlich immer dann, wenn sie was gesehen haben, was so nicht richtig ist. Und dann haben sie Krankenhäuser gegründet und sie haben Altersheime gegründet. Sie haben Pflegeeinrichtungen gegründet. Sie haben sich um Hospize gekümmert. Ich liebe diese Aussage von Thomas Schirmacher, der sagt, hier in den Charity-Veranstaltungen für AIDS-Kranke sind ganz andere Leute als in den Krankenhäusern in Afrika. In den Krankenhäusern in Afrika gibt es katholische Nonnen und evangelikale Christen. Die machen die Arbeit. Die machen sich die Finger schmutzig. Das ist in dieser Zuspitzung unfair, aber zu 95% stimmt dieser Satz. Gott hat uns nicht in eine leidvolle Welt gestellt, dass wir sie buddhistisch ertragen. In der Grundidee des Buddhismus ist es ja so, dass wir Leid nur erleben, weil wir uns von einer dinglichen Welt sozusagen betrügen lassen. Als wenn sie denn wirklich existent wäre. Und das ist überhaupt nicht unser Job. Unser Job ist, in der von Gott geschaffenen Welt, in seiner Schöpfung, sein Reich zu leben, seine Herrschaft zu leben, seine Liebe hineinzutragen in eine zerschundene Welt. Ich glaube, es ist immer der Job von Christen ist, das Leid zu beheben, wo immer es uns begegnet. Das ist unser Job. Es ist immer unser Job, dass wir um unser Herz ringen, um das Dunkle und Schwarze unseres Herzens. Das ist immer unser Job. Wir zucken nicht mit den Schultern und sagen, so ist das nun mal, so bin ich halt. Das kann ich halt nicht. Sondern wir strecken uns aus, wir nennen das Jüngerschaft, wir strecken uns danach aus, Gott, verändere mich. Mach nochmal was Besseres aus mir. Tanz mit mir nochmal ein bisschen enger.
Trauer in Gemeinschaft. Leid bzw. Verlust ist immer auch eine einsame Erfahrung. Keiner kann genau den Schmerz fühlen, den der andere fühlt. Ich kann nicht die körperlichen Schmerzen fühlen, die jemand anderes empfindet. Ich kann es ja ahnen, aber ich habe keine Ahnung. Aber die Einsamkeit muss nicht auch automatisch in eine Isolation führen. Ich kann also mich zum einen in eine Leidensgemeinschaft führen lassen, zum Beispiel in einen Verein oder in eine Gesprächsgruppe, in der Erfahrungen miteinander ausgetauscht werden. Oder aber, und jetzt wird es herausfordernd für uns, denn jetzt sind wir gefragt als Gemeinde, ich treffe auf Menschen, die bereit sind, sich auf mein Leid einzulassen. Und das erfordert einiges. Mitgefühl, Zeit, Energie, Mut, Sensibilität. Wir vermeiden doch oft die Unannehmlichkeiten, die leidende Menschen eigentlich von uns brauchen. Mich dem Schmerz des anderen auszusetzen, das steht mir doch meiner eigenen Suche nach dem Glück im Wege. Aber es braucht keine leeren Floskeln. Es braucht echtes Mitgefühl. und Menschen, die leidtragenden Freunden eine Gemeinschaft bieten wollen, eine tragende Gemeinschaft bieten wollen, die müssen bereit sein, sich auf den Verlust, auf das Leid des anderen einzulassen und sich auch verändern zu lassen, selbst wenn sie gar nicht unmittelbar betroffen sind. Denn Leid verändert nicht nur den, der Leid erträgt, sondern es verändert auch den anderen, der sich darauf einlässt. Denn auch seine Wirklichkeit auf die heile Welt ist zerbrochen. Plötzlich wird ihm Leid ganz unmittelbar vor Augen gestellt und er kann nicht mehr sagen, vielleicht trifft es mich nie. Sondern wenn ich also sehe, unmittelbar in meinem Umfeld trifft es den anderen, dann bin ich nicht mehr frei zu sagen, mich trifft es nie. Dann sehe ich, wie die Wirklichkeit ist. Und dann kann ich mich genauso diesen Fragen stellen, die ein Leidtragender fragt. Was ist meine Beziehung mit Gott? Worauf begründet sich mein System, meine Sicherheiten? Derjenige, der Leid erfährt, von dem wird auch etwas erwartet. Nämlich hier ist die Frage, bin ich eigentlich bereit, mich verletzlich zu machen? Bin ich bereit, mein Leid zu offenbaren? Mal ganz ehrlich, das meiste Leid unter uns, was hier geschieht, ist doch nicht öffentlich. Ehestress, Kinderlosigkeit, Missbrauch, ach, da kann man doch Unendliches aufzählen. Dann geschieht plötzlich öffentliches Leid, so wie bei uns, einen dicken Bauch und aber kein Baby. Ja, da ist was passiert, klar, offensichtliches Leid. Aber Leute, wenn wir immer nur all das verheimlichen, was unoffensichtlich geschieht, was wir immer nur meinen, in unsere Privatsphäre zu lassen, dann geben wir auch dem anderen keine Chance, daran zu wachsen. Keine Chance, für mich im Gebet einzustehen, zu lernen, auch meine Sicht der Wirklichkeit verändern zu lassen. Denn es ist nicht nur für den Leidtragenden eine Chance, sondern auch für den, der sich darauf einlässt. Ich träume davon, dass Kirche ein Ort wird, wo Menschen in leidvollen Situationen diese Gemeinschaft erleben oder zumindest eine Handvoll Menschen erleben, die bereit sind, einfach nur da zu sein, egal wie hilflos und verzweifelt sie sich fühlen. Natürlich fühlen wir uns hilflos und verzweifelt im Angesicht von Leid. Mann, ich habe mich auch verzweifelt gefühlt. Das Problem war nur, ich musste da durch, ich hatte keine Wahl. Aber überlassen wir nicht diese Gemeinschaft andauernd nur anderen Vereinen außerhalb von Gemeinde. Lösen wir es nicht komplett aus unserer Verantwortung heraus, dass wir gute Seelsorger und Psychologen in sonst wo kennen, die sich wunderbar darum kümmern können, dass eine Seele heil wird. Nein, wir als Gemeinde, als Leib Christi haben die Aufgabe, sich mit den Fröhlichen zu freuen und mit den Trauernden zu weinen. Das ist unser Job. Das wünsche ich mir.
Ich möchte mal einen Gedanken sagen, den hätte ich vielleicht vor 5 Jahren so noch gar nicht denken können, der aber inzwischen mir doch deutlich hilft. Ich glaube, dass das vielleicht die schwierigste Antwort ist auf die Frage nach dem Leid, aber eine wichtige Antwort. Ich glaube, dass Leid und Anbetung eine machtvolle Mischung ist. Ich nehme euch nochmal mit in die Hiob-Geschichte. Der Satan kommt zu Hiob und sagt, klar betet der dich an. Schau mal, dem geht's gut. Kinder, Frau, Besitz, Gesundheit. Klar betet der dich an. Wir freuen uns über jeden Leidenden in unserer Mitte, der mit uns den Herrn anbetet. Einige von uns leiden über ihrer Biografie. Einige von uns leiden über die finsteren Wünsche ihres Herzens. Einige von uns leiden körperlich. Einige von uns leiden seelisch tiefste Qualen. Sie sind unsere glaubwürdigste Stimme in der Anbetung. Sie sind unsere tiefste und unsere wichtigste Stimme in der Anbetung. Suchen wir das Leid? Nein, das tun wir nicht. Jesus geht so weit, dass er sagt, wenn sie euch verfolgen, dann flieht woanders hin. Wir suchen das Leid nicht. Aber im Leid Gott anbeten. Zumindest der Satan konnte es nicht glauben. Wir helfen natürlich Menschen, wo wir können. Wir versuchen, mit ihnen zu ringen. Wir beten für sie. Wir stehen für sie ein. Und alle unsere Gemeinden kennen Zeiten, wo wir irgendwelche Gebetsketten mal über irgendwelchen Themen gestartet haben, wo wir uns Leuten immer wieder zugewandt haben, wo wir immer wieder versucht haben, zu lindern, was ging. Aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir auch nicht nur andeutungsweise Leuten vermitteln, ich ertrage dein Leid nicht. Wenn ich dein Leid nicht ertrage, dann habe ich ein Problem. Du bist bestimmt nicht mein Problem. Dann habe ich ein Problem. Und dann ist es meine Aufgabe, vor meinem Herrn damit zu wachsen. Aber bestimmt nicht deine Aufgabe, fernzubleiben. Ich muss damit leben, dass in unseren Gottesdiensten Leute einfach anfangen zu weinen und nicht nur vor Ergriffenheit. Wir müssen damit leben, dass Leute immer wieder mit demselben Problem vor uns stehen und einfach nicht vorwärts kommen und stecken in einem Schlamm. Wir müssen damit leben, dass es Krankheitsverläufe gibt, die schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Und wir wollen damit leben. Wir wollen damit leben. Ich finde, so ziemlich das Schrecklichste ist, wenn wir als Gemeinden so die Gemeinschaft der Wohlgenährten sind. Wir sind nicht die Picknickversammlung von Sonntagnachmittag. Wir sind eine Krankenstation. Einige von uns geht es so gut, dass sie sich um die Kranken kümmern können und andere liegen noch auf den Betten. Aber wenn das alles so ein bisschen nach Desinfektionsmitteln und Blut riecht, dann sind wir in einer wahren christlichen Gemeinde. Da ist unser Platz. Ich möchte noch mal ganz am Ende erklären, warum mir diese Hiob-Geschichte so wichtig ist. Wenn ihr euch mal mit Literatur irgendwie beschäftigt zu Hiob, dann ist eine der Fragen, die total auseinandergehen, wann ist dieses blöde Buch eigentlich mal geschrieben worden? Also, ne, es gibt diese Sachen, beim Römerbrief können wir das fast auf das Jahr, also doch auf ziemlich genau aufs Jahr genau sagen, wann das Ding geschrieben ist. Bei anderen Sachen können wir es wenigstens auf Jahrzehnte genau sagen. Beim Buch Hiob ist die Zeitspanne, wann es geschrieben sein könnte, wird unglaublich weit auseinandergezogen. Ich habe da eine eigene Idee, wann das geschrieben ist, und die kann ich begründen. Im Buch Hiob findet sich nichts, aber wirklich gar nichts von dem, was Mose wusste. Nichts. Nichts. Absolut nada, nothing, nichts. Ich kann mir schier nicht vorstellen, dass ein Buch von über 40 Kapiteln, das sich hochphilosophisch mit der Frage des Leides auseinandersetzt, das komplette Buch Hiob ausblendet, es sei denn, das gab es noch gar nicht. Das Buch Mose. Das gab es noch gar nicht. Ich glaube, dass das Buch Hiob, wenn nicht das älteste Buch der Bibel, dann eines der ältesten Bücher der Bibel ist. Vielleicht ist es das älteste Buch der Bibel. Bevor Menschen überhaupt begonnen haben zu begreifen, wer Gott ist, und guckt euch mal das Gottesbild des Hiob an. An manchen Stellen wird einem da schon ein bisschen schummrig. Ja? Der opfert für seine Söhne, weil die könnten ja am Abend zuvor gesündigt haben. Sicher ist sicher. Also ich hoffe, dass keiner von euch so eine Gottesbeziehung hat. Ja? Also es gibt ganz viele Sachen im Buch Hiob, die sind wirklich so, dass du denkst, oh bitte, hast du eigentlich irgendwas begriffen? Nein, er hat wirklich wenig begriffen. Was er begriffen hat, ist, dass Gott Gott ist und dass Hiob Hiob ist. Und da hatte er schon viel mehr begriffen als seine drei Freunde. Mir sagt das, dass Gott ein wahnsinniges Interesse daran hat, uns in unserem Leid zu begegnen. Er hätte das ja auch irgendwie in irgendeinen neutestamentlichen Brief alles reinpacken können, was wir im Buch Hiob lernen können. Das wäre zwar ein sehr langer Brief geworden, aber geht mit dem Evangelium ja auch, Römerbrief. Hat er aber nicht. Er hat die Leitfrage ganz am Anfang so komplett beantwortet, dass danach, wenn man durch die Bibel durchgeht, die Leitthematik fast nicht mehr Thema ist. Sie ist in der persönlichen Betroffenheit Thema in den Psalmen. Und dann kommt sie durch die Bücher der Bibel nur so ganz punktuell, so kurze Plops. Und natürlich ist das so, weil man muss ja gar nichts mehr sagen, ist ja alles schon gesagt in Hiob. Steht alles drin. Gott will, dass wir wissen, ihm ist unser Leid nicht egal. Und deswegen fängt er an dieser Stelle die Bibel an. Also, wir haben diese 66 Bibelbücher genommen und haben sie irgendwie fröhlich im Kartenstapel gemischt und haben uns dann angeguckt, wo wir dachten so, das stecken wir mal ans Ende und das an Anfang und das finden wir nicht so toll, das Buch, das packen wir mehr in die Mitte, da findet das keiner und so, ne? Also so ungefähr ist die Sortierung der Bibel zustande gekommen, ja? Also zur Hälfte stimmt das ungefähr so, wie ich es gesagt habe, ne? Das Buch Hiob ist also da irgendwo verschwunden, mitten im Alten Testament. Aber von Gott aus betrachtet war es eins der allerersten Sachen, die er uns gesagt hat. Wenn du nur eine Sache von heute Abend mitnehmen willst, manchmal gibt es ja so Leute wie mich, die es eher schlicht brauchen. Dann, wenn du durch diese Tür durchgehst, dann weiß, Gott ist dein Leid nicht egal. Gott ist es nicht egal, wie es dir geht. Es ist Gott nicht egal. Ich möchte euch jetzt bitten, wir sind jetzt ziemlich am Ende des Abends angekommen, ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr euch einmal zu zweit, maximal zu dritt, ihr könnt zählen, ne? Also zu zweit, maximal zu dritt, euch mal einmal zueinander wendet und euch sagt, ich nehme von heute Abend Folgendes mit. Und jetzt guckt ihr bitte nicht auf eure Aufzeichnung und lest jetzt diese 7 Seiten vor, die ihr mitgeschrieben habt, sondern ich nehme von heute Abend Folgendes mit. Zu zweit oder zu dritt? Jetzt. Ihr habt 3 Minuten Zeit, also zackig. kommt von Gott kommt nur Gutes. Und das Böse kommt nicht von ihm. Aber das Böse, was kommt, ist trotzdem von Gott. Also am Ende ist er der Tragende und der nichts kommt in mein Leben, von dem Gott gesagt hat, das darf nicht passieren. Und ich weiß, gibt es so dieses Konstrukt von dem Gott hat es zugelassen.
Ja, genau, so. Genau.
Ich mag das nicht so gerne, weil ich finde, dafür wird Gott nur noch zu passiv dargestellt.
Mhm.
Also, ich lebe gut damit zu sagen, mein Anspruch hat, dass Gott erlaubt.
Mhm.
Was
gibt's
denn? Das kommt von Mathe. Das kommt, weil ich das und das getan habe. Das kommt, weil so. Alles sinnlos, sondern die beste Antwort ist, es kommt von Gott. Weil es von Gott kommt, gehe ich dann zu Gott.
Ja, das ist echt spannend, weil es gibt ja wirklich tatsächlich, ich habe mal ein Buch gelesen, Gottes Begrenzung von Leid, von einem Pastor, der auch sich dieser Theodizee-Frage gestellt hat, ne, woher kommt Leid? Und der trennt es nicht. Also der grenzt es ab, ne, und sagt, das ist mir echt, also es war mir jetzt hier überhaupt durch eine Predigtreihe komplett neue Dimensionen zu sagen, es kommt alles von ihm. Also letztendlich verklickert war in meinem Kopf, klar, ist über den Schreibtisch gegangen, ne, er hat es nicht. Aber es ist ja noch mal schwieriger, ne?
Auf der anderen Seite macht es das auch viel schlichter.
Ja, ja.
Du musst nichts mehr sortieren.
Ja, natürlich. Ja. Das passiert
alles gar nicht.
Ja.
Und ich mache zusammen Geschmack.
Ja.
Also, wir möchten gerne den Abschluss mit einem Lied machen und Maike wird euch das erklären.
Ja, ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen mit dem, was euch bewegt, was euch beschäftigt, vor Gott zu kommen. Und dieses Lied ist uns auch als Familie sehr ans Herz gewachsen, oder wie ich das jetzt ausdrücken soll. Denn es gibt doch diesen Ausspruch, ich bin durch die Hölle gegangen. Kennt ihr das? Ich bin durch die Hölle gegangen. Aber es stimmt ja gar nicht. Die Hölle ist doch die Abwesenheit von Gott. Und egal, was für ein Leid wir erleben, Gott ist im Leid. Und er ist mittendrin und dabei, die Herzen zu verwunden, unsere Tränen zu trocknen. Und dieses Lied hat einen ganz einfachen Text, aber es hat uns sehr bewegt. Denn wenn wir wissen, dass Gott in unserem Leid zugegen ist, wenn wir wissen, dass er unsere Tränen trocknet, dann führt es uns ganz automatisch in Anbetung. Herzliche Einladung.
Mit dem Lied machen wir Schluss, also nach dem Lied wünschen wir euch einen schönen Abend. Wir können die Schlussfolie jetzt einmal nach vorne tun und das Lied starten. Ich wünsche euch einen schönen Abend.